Stille Zeit, Zukunft ruft an. In diesem Podcast kommen Unternehmer zu Wort, die früher in einem ganz anderen Bereich beruflich erfolgreich waren und über ihre Veränderung berichten. Herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com. Und los geht's. Stille Zeit, Zukunft ruft an. Heute sitzt er mir gegenüber, Jörg Bollmann. Lieber Jörg, ganz herzlich willkommen hier im Podcast.
Ja, herzlich willkommen und vielen Dank für die Möglichkeit des Gesprächs.
Wer ist Jörg Bollmann, wenn er nicht arbeitet?
Sehr gute Frage gleich zu Beginn. Jörg Bollmann ist männlich. Jörg Bollmann ist 50 Jahre alt. Jörg Bollmann ist in Offenbach geboren, Jörg Bollmann wohnt in Offenbach, Jörg Bollmann war zwischendrin viele, ja fast schon Jahrzehnte im Ausland immer wieder. Und Jörg Bollmann ist extrovertiert, liebt das Leben und Jörg Bollmann ist heute, wenn er arbeitet, Geschäftsführer bzw. Mitglied eines Vorstandes.
Mhm. Da kommen wir gleich noch hin. Was muss ich heute haben wollen, um dein Kunde zu werden?
Was musst du haben wollen? Du hast das in der Regel schon. Mhm. Die meisten Menschen haben nämlich in Deutschland keine Finanzbildung, so wie ich auch. Diese nicht hatte. Ich komme aus einem Umfeld, bin in einem Handwerksbetrieb groß geworden, sollte den übernehmen und hatte selbst keine Finanzbildung. Und wenn man, und das, was wir heute anbieten den Menschen, ist, sich selbst mit dem Thema Finanzen als mündig zu erklären, sich weiterzubilden, um bessere Entscheidungen zu treffen. Das heißt, alle Menschen, die heute das Gefühl haben, dass wenn sie mit einem Menschen über Geld reden, das sind in der Regel Menschen aus der Bank oder Versicherungsumfeld, haben viele Menschen das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt. Und dass irgendetwas nicht stimmt, hatte ich auch. Und aus dem Grund bin ich in diese Branche hineingegangen, ganz bewusst.
Mhm. Gab es da irgendwie einen Anlass, dass du gesagt hast, Mensch, jetzt möchte ich das verändern? Oder du sagst vorhin, Handwerksbetrieb, das hat ja nur mit der Finanzbranche, ich sag mal, wenig zu tun. Gab es da für dich irgendwelche Auslöser?
Ja, also die Auslöser waren, dass ich zu dem Zeitpunkt, als ich mich entschieden hatte, oder ich wusste noch nicht, dass ich mich entschieden hatte oder habe oder zu haben habe, war ich in der Schweiz angestellt bei einem großen Pharmaunternehmen, war dort in einer Tochter, das war eine Unternehmensberatung und ich war weltweit eingesetzt, um Prozesse im Bereich der Herstellung von Lebensmitteln, von pharmazeutischen Wirkstoffen und chemischen Wirkstoffen zu verbessern. Das heißt, ich hatte die Aufgabe, drauf zu gucken, wie ist der Ist-Zustand und wie kann man den verbessern. Dafür wurden wir in die Welt geschickt und waren sehr unbeliebt, weil wenn wer irgendwo hinkommt, um jemandem zu sagen, wie man es besser machen kann, das wollten die nicht immer. Und der Anlass war, dass ich einen neuen Vorgesetzten bekommen habe. Ich war der Einzige, der dort nicht promoviert war. Und der wollte sich, so ist die Vermutung heute, als junge Ingenieure nachziehen. Aus dem Bereich kam ich, habe Elektrotechnik mal einen Schwerpunkt gehabt mit Datenverarbeitungstechnik. Und der Anlass war, dass er mich rausgeworfen hat. Das war just zu dem Zeit, als ich mein erstes Kind bekommen habe. Nicht ich, sondern die Mutter meiner Kinder. Und so kam ich dann irgendwann zu der Idee, oder so wurde ich zu der Idee gebracht, dass ich sage, ich möchte das Gebaren im Umgang dort nicht mehr mittragen. Und wir haben uns gedacht, wenn der Herr mal weg ist, dann kehren wir die Scherben zusammen. Aber Gott sei Dank hatte ich viele andere Ideen noch, sodass der Anlass eine Kündigung war. In der Schweiz geht das ganz schnell und ohne Kündigungsschutz, solange man nicht krank, behindert oder schwanger ist, kann man dort leicht Mitarbeiter ins Boot holen und auch sich wieder davon trennen. Und genauso ist es auch passiert. Das heißt, im Jahr 2008 wurde ich in die Schweiz gebeten und wir haben uns im Gütlichen getrennt. Im gegenseitigen Einvernehmen, wie man das so schön nennt. Ich dachte, ich wäre sicher. Ich hatte die besten Zahlen aus der betriebswirtschaftlichen Sicht. Das heißt, Umsatz war okay, Deckungsbeitrag war okay, Aber ich habe nicht dort gewohnt. Schwerpunkt. Und dem habe ich mich widersetzt. Ich habe gesagt, ich möchte weiter in der Wohnung bleiben, wo meine Kinder sind, nämlich hier im Rhein-Main-Gebiet. Und dann haben wir uns getrennt. Was war der Anlass?
Ja. Die Zeit der Veränderung, wenn du jetzt auf einmal dann sagst, ich werde jetzt Vater und jetzt schmeiße ich meinen Job, hattest du in dieser Situation Kritiker, Unterstützer? Was macht einen guten Kritiker, was macht einen guten Unterstützer aus?
Also die Übergangsphase, als allererstes mit der Aufgabe des Jobs, hatte ich eine Unternehmensberatung selbst gegründet. Mhm. Das war erfolgreich. Ich hatte zeitgleich noch einen privaten Schicksalsschlag mitzutragen, dass die Mutter meiner Kinder für längere Zeit in eine Klinik musste, aus gesundheitlichen Gründen. Das zog sich über fast 4 Jahre. So war ich dann alleinerziehend mit 2 Kindern. Das heißt, habe ich vorhin vergessen, ich habe 2 wundervolle Kinder. Einen noch mit eingekauft in der Beziehung damals, den ich mit großgezogen habe. Und nebenbei habe ich noch vergessen, dass meine Leidenschaft beim Golfen liegt. Das ist auch der Ausgleich, den ich auch erst nach diesem Schicksalsschlag oder dem Erlebnis mit ins Leben genommen habe. Das heißt, es gab Unterstützer, die aber eher in der negativen Richtung unterwegs waren, die negativ unterstützt haben, die gesagt haben, du hattest doch eigentlich einen guten Job, hätten wir das nicht irgendwie lösen können. In der Schweiz zu arbeiten mit den 3 großen Parametern, hohes Gehalt, niedrige Steuer und in Deutschland niedrige Lebenshaltungskosten, damit muss man erstmal klarkommen, ironischerweise beschrieben. Und da waren viele dabei, die gesagt haben, ich hätte doch alles gemacht, um da zu bleiben. Aber nicht nur im Nachhinein, auch in dem Moment war es gut, zu sagen, nee, ich bleibe bei meinen Werten. Und wenn man versucht, mich in einen Raster reinzubringen, dann reagiere ich eher vom Kopf und nicht von den Emotionen. Mhm. Die waren auch ausgeschaltet zu dem Zeitpunkt. Mhm. Das heißt, ich hatte 2 kleine Kinder, alleinerziehend. Dann ab dem Jahr 2010 eine Frau, die schwer erkrankt ist, die nicht mehr leben wollte. Und so hatte ich ihr Unternehmen, das war eine Familienbildungseinrichtung, mitgeführt. Das wollte ich weiterführen, um sie, wenn sie wieder ins Leben zurückkommt, was auch dann so passiert ist, Gott sei Dank, dass sie es weiterführen kann. Das ist auch heute so. Ich habe mein Unternehmen gegründet oder die Idee gegründet und bin in eine Branche gegangen, wo ich einfach die Stühle verrücken wollte, weil ich selbst die Erfahrung hatte, dass das Unternehmen meiner Eltern nicht gut beraten war in Sachen Geld. Und das wollte ich ändern.
Aber ich habe das eben auch so richtig rausgehört, das ist auch das, was ich von anderen immer wieder erfahre. In dieser Veränderung kommt man auch erstmal nicht eine lange Zeit nicht an seine eigenen Gefühle.
Mhm. Geh hin und fühl hatte ich nicht. Ja. Also es war ein reines Agieren und Reagieren auf Ist-Situationen. Ne? Man sagt, ich habe mein eigenes Unternehmen gegründet, also eine Unternehmensberatung, das hat funktioniert, davon konnte ich leben. Hatte 2 kleine Kinder mit Notfallseelsorgern, die mich unterstützt haben, mit Eltern, die mich unterstützt haben. Die haben das Umfeld geschaffen, dass ich weiter mich entwickeln konnte, weil nur Kinder erziehen wusste ich gleich, das ist dauerhaft, wäre für mich nichts gewesen. So habe ich mir die Hilfe gesucht, die das erstens können, gerne machen. Und ich konnte dann mich mit einem gesunden Egoismus weiterentwickeln, ne? Sowohl in der Persönlichkeit als auch vom Beruflichen. Und ja, gebe ich dir recht, dahin zu gucken und Gefühle zu haben, das war auch nicht angebracht, weil das ist so ein bisschen wie die Nachkriegsgeneration. Man musste ja irgendetwas tun, damit es weitergeht. Ja?
Und dann kam auf einmal dann der Durchbruch und dann hast du es im Endeffekt zum Neuen geschafft.
Genau. Mit der Unternehmensberatung, die in der gleichen Branche wie vorher tätig war, war ich erfolgreich, war viel unterwegs, Deutschland und weltweit, habe dann aber einen Mitgründer der GmbH kennengelernt, der mich auf die Idee gebracht hat, Menschen doch mehr Geldwissen für zu vermitteln, weil das etwas ist, was es in Deutschland kaum gibt. Das heißt, wir werden zwar ausgebildet, um Geld zu verdienen, wenn Geld dann da ist, dann können wir können es verdienen, wir können es ausgeben, damit haben die meisten kein Problem, aber Geld zu behalten und Geld als Energie anzusehen, das war doch etwas, was sehr fremd war, auch für mich. Und so habe ich dann diese dritte Säule oder diese zweite Säule neben der Unternehmensberatung und der Weiterführung der Familienbildungseinrichtung von meiner Frau oder in dem Fall der Mutter meiner Kinder das mit ins Leben gerufen, indem ich gesagt habe, ich bilde mich nochmal weiter, habe nochmal 2 Ausbildungen oder Sachkundenachweise gemacht, um in Deutschland braucht man ja eine Erlaubnis, um Geldwissen zu vermitteln. Das heißt, mir ging es nie um den Verkauf von Produkten, sondern dass die Menschen selbst mündig werden, Entscheidungen zu treffen in Sachen Geld. Das, was wir von Banken und Versicherungen nicht bekommen. Und das hat Prinzip in meinen Augen.
Wie ist das für dich? Hast du in diesen ganzen Umstellungssachen dicke Fehler gemacht? So manche sagen, ich müsste eigentlich was verändern, aber ich scheue mich davor, Fehler zu machen.
Nein, Fehler. Ich bin jemand, der nach vorne geht und guckt. Und wenn was falsch war, dann kann man es korrigieren. Also ich habe keine Angst vor Veränderungen, weder im privaten noch im beruflichen. Selbstverständlich hat man Fehler gemacht. Aber es gibt so ein schönes asiatisches Sprichwort. Der wahre Meister macht die gleichen Fehler wie alle anderen auch, nur er steht schneller wieder auf. Und das heißt also, das waren in dem Bereich der Fehler, die waren eher im privaten Bereich, lagen die im beruflichen, habe ich die nicht. So wäre ich auch von außen wahrgenommen, das beruflich sehr erfolgreich und privat. Hätte man Dinge verändern können, hätte man sie gewusst. Aber haben wir nicht, also ich verneine das nicht, sondern sage nur, ich würde es heute anders machen, aber ich habe es damals nicht besser gewusst.
Wenn du überlegst, was du heute machst, gab es sowas als Kind oder als Jugendlicher schon mal?
Sehr spannende Frage. Ja, also es hat sich wie ein roter Faden durchs Leben gezogen, dass ich gerne auf einen Zustand schaue und dann mich frage, wo will derjenige hin, und begleite dabei. Das war meine letzten großen Tätigkeit in der Schweiz so. Ist-Zustand analysieren und gucken, wo soll es hin. Als ich 12 Jahre alt war, weiß ich, dass meine Eltern ziemlich genervt waren, weil ich hatte ein Sparbuch, also in der Finanzbranche bin ich jetzt tätig und will dort ein bisschen aufräumen. Ich hätte beinahe den neuen Firmennamen gesagt, aber wir können schon, der heißt Revaluate AG. Bislang ist es die I+A AG, weil wir den Menschen Informationen geben, mit der richtigen Aktion begleitet. Und ich habe damals schon das Sparbuch von der Sparkasse zur Raiffeisenbank auf die andere Straßenseite getragen, also von Rot zu Blau, weil da gab es 0,5% mehr Zinsen. Das heißt, also, das hat mir schon Spaß gemacht. Ich habe dann mal selbst Mess- und Regelmechaniker bei der Höchst AG gelernt. Da ging es auch darum, eine Temperatur einzustellen bei 40 Grad, und dann war aber 12, also muss man irgendwas tun, um es Wärme zu führen. Also irgendwie war ich sehr, sehr, sehr rational und rationell. Beides gefällt mir sehr gut im Leben, habe dann aber irgendwann noch neben dem Kopf auch das Herz noch dazu genommen, und das fand einen guten Einklang. Aber es gab damals schon, genau, um deine Frage zu beantworten, die Idee, Dinge zu optimieren, und das macht mir Spaß. Früher wie auch heute.
Wenn eine P heute Abend kommen würde und würde sagen, Jörg, du kannst an einen letzten guten Punkt deines Lebens, den kannst du dir gerne raussuchen,
ja,
zurückspringen. Morgen früh würdest du da aufwachen, aber ohne das Wissen von heute. Mhm. Was würdest du dieser P sagen?
Der Fee würde ich sagen, dass ich das ablehne, darüber nachzudenken, weil die meiste Zeit ab jetzt lebe ich in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit. Und ich würde nichts anders tun und nichts anders entscheiden, weil das Wissen hatte ich damals nicht. Also das ist wieder so ein bisschen wie zuvor. Ich verneine die Vergangenheit, ich nehme sie an, wie sie ist. Ich habe ja nur den Moment jetzt. Eckhart Tolle hat es schon beschrieben in seinem Buch, es gibt nur den Jetzt. Und die gute alte Zeit, über die man spricht, findet jetzt statt. Wenn ich in die Zukunft darüber nachdenke, also lebe ich jetzt und genieße diesen Moment und bin dankbar darüber, dass ich das Geschenk habe, hier sitzen zu dürfen, gesund, was zu essen. Und zu den wenigen Menschen gehöre, die in der Situation sind, fließend Wasser, eine Bildung und vielleicht noch ein bisschen Kleingeld zu haben, dass man sich keine Gedanken über die wirklich wichtigen Dinge des Lebens machen muss, die viele andere machen müssen.
Wie ist das? Finanzberater gibt es viele. Du hast verschiedene berufliche Hintergründe. Wo würdest du sagen, was machst du anders? Oder was ist dein Spezifikum von deiner Biografie her, wie du heute Menschen berätst?
Also der Hauptunterschied, zu dem wir uns entschieden haben, kam aus der Idee, aus einer EU-Verordnung oder die Europäische Union forderte mal ein Provisionsverbot. Wenn ich mir Deutschland anschaue oder auch die Welt hauptsächlich, dann zahlen Menschen oder haben das Gefühl, dass sie kein Geld für Finanzberatung bezahlen. Und was zur Folge hat, dass Kosten in Finanzprodukten untransparent sind, zu Fehlanreizen führen, wenn Menschen beraten bzw. in Klammer auf verkaufen. Und so haben wir uns hingesetzt im Jahr 2014, haben wir eine GmbH aus unseren Einzelunternehmen gemacht, wo wir gesagt haben, wir möchten Honorarberater werden. Honorarberater heißt, er verzichtet vollumfänglich auf Geldannahme von Banken und Versicherungen. Er berät den Mensch nach seinen Bedürfnissen. Wir stellen zum Beispiel Fragen in einem Elite-Beraterprozess, 61 Stück, zeichnen diese auf. Also so wie jetzt das aufgezeichnet wird, das ist für uns Alltag. Um daraus eine Mindmap zu machen und dem Kunden mit einfachen Mitteln eine Finanzplanung in die Hand zu geben, die er nicht hat. Die Produkte kommen ganz zum Schluss und wir verdienen kein Geld an dem Verkauf von Produkten. Das machen in Deutschland nur weniger als 200 Menschen von den vielen Beratern, weil die meisten leben davon, dass sie sich von Banken und Versicherungen, von den Produktgebern bezahlen lassen. Ich beschreibe das mal so. Nehmen wir an, wir beide streiten uns vor Gericht und ich zahle deinen Anwalt. So, weil er erstens ein guter Freund von mir ist und ich zahle ihn auch noch. Und dann wunderst du dich, dass er sich vielleicht doch dann nicht ganz für dich einsetzt, sondern für den, der bezahlt. Weil das die Aussage, dessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe, gilt, glaube ich, nirgendwo so sehr wie in der Finanzbranche. Aus dem Grund haben wir uns entschieden, Honorarberater zu werden, Menschen in Deutschland auszubilden zu Honorarberatern, wenn sie den engen Regeln folgen. Ich nehme kein Geld von Bankenversicherungen an. Ich berate den Mensch gegen ein Honorar, was nicht heißt, dass die Beratung besser oder schlechter ist, sondern sie ist erstens transparenter. Sie hat keinen Anreiz, Produkte zu verkaufen, weil wenn wir heute Provisionen bekommen, dann müssen wir sie, wenn wir die entsprechende Zulassung haben, dem Kunden am nächsten Tag gutschreiben. Damit ist er zu 100% sicher, dass ich nicht sage, die Pfefferminzia AG als Versicherung zahlt mehr als die XY. Und das macht uns eine Riesenfreude, das führt zu einem enormen Wachstum in unserem Unternehmen, weil die Menschen merken, das erste Mal, sie verstehen das Thema Geld durch Vorträge. Wir nennen diese Vorträge Geld verstehen. Das heißt, wir klären erstmal auf und drehen den Vertrieb dann komplett um. Das heißt, der Mensch, der unseren Vortrag kommt, der zahlt Eintritt, der bekommt Informationen und entscheidet dann, ob er sich an uns wendet oder nicht. Also ganz anders als gewohnt. Und das führt zu einem hohen Vertrauen, weil dieser Vortrag erstmal viel Informationen gibt. Das ist der Hauptunterschied, glaube ich. Wenn einer sich mal bewegt hat, und das ist tatsächlich die Kunst, jemanden aus dem Sofa in einen Vortragsraum zu bekommen, wir werden in Zukunft Podcasts machen, wir werden in Zukunft Videos zur Verfügung stellen, damit die Menschen es einfacher haben, sich gute Informationen abzuholen und dann zu entscheiden. Das ist der Unterschied.
Jetzt sagtest du vorhin, du kommst, lebst in Offenbach.
Ja.
Jetzt würdest du in Offenbach durch die Fußgängerzone schlendern, gehst dort an deinem Lieblingskino vorbei und dein Leben würde verfilmt. Was wäre auf dem Filmplakat und wie hieß der Film?
Die Frage hast du mir vorher nicht gestellt. Wie würde der Film heißen? Menschenorientierter, gesunder Egoismus. Mhm. Das könnte ein Titel sein. Also natürlich noch charmanter ausgedrückt, das würden aber Marketing-Experten machen. Aber zu sagen, ich mache gerne Dinge, die anderen gut tun und auch mir gut tun, weil es muss eine Gewinnergemeinschaft sein, so wie auch mein Beruf eine Gewinnergemeinschaft sein. Die Bank darf verdienen, die Versicherung darf verdienen, der Berater darf verdienen, aber am meisten, und das ist eben in den Hintergrund geraten, verdient der Endkunde nicht. Was? Und ich würde einfach meinen Namen nennen, mit Vornamen und genau das zusammengefasst.
Manche in dem Interview haben ein Goodie. Gibt es sowas auch für dich?
Ein Goodie, was ich den Hörern jetzt mit an die Hand gebe?
Zum Beispiel, also du sagtest ja eben gerade, wir wollen selber in Richtung Video oder wie auch immer. Jetzt möchte jemand den Jörg Bollmann beruflich kennenlernen und hast du da irgendwie einen Link zu einem Video oder sonst irgendwie was?
Ja, also dadurch, dass wir den Menschen ja Informationen geben wollen, die sie von Bankenversicherung nicht bekommen, haben wir eine Webseite, die heißt wissen-ist-geld.de, wissen-ist-geld.de. Dort ist ein kleines Filmchen von weniger als 2 Minuten, was beschreibt, was mich antreibt, jeden Tag zur Arbeit zu gehen und das Unternehmen mit zu finanzieren. Jeder, der auf diese Webseite geht, sich diesen Film anschaut und sich danach an mich wendet, dem würde ich zwei Eintrittskarten kostenfrei zur Verfügung stellen für diese Vorträge. Er kann auch den Link dazu haben, das heißt, er kann sich das Ganze online anschauen, er kriegt dazu einen Fragebogen, kann danach völlig freiwillig, völlig unverbindlich hier an uns melden, uns wenden und die nächsten Schritte abfragen, was für ihn denn ein Vorteil ist, wenn er mit uns zusammenarbeitet im Bereich der Finanzberatung, Finanzplanung. Selbstverständlich kann er auch den Eintritt weiterspenden. Wir unterstützen soziale und umwelttechnische Einrichtungen. Das kann er sich auch anschauen auf unserer Webseite und er kann dieses Geld des Eintritts auch dorthin spenden. Dann freuen wir uns, ist aber keine Voraussetzung. Die meisten machen es aber. Wollen wir den Druck mal nicht hier nach unten nehmen. Sind 10 Euro übrigens, die wir dafür nehmen als Spende, damit das Wissen abgeholt werden kann. Was jeder mit dem Wissen macht, ist ganz seine eigene Entscheidung. Wir rufen niemand an, wir belästigen niemand, wir gehen da ganz anders vor, als die meisten in dieser Branche gewohnt sind.
Ja, ich denke mal, wir geben unten drunter nochmal deine Homepage an, wie man dich erreicht. Und ich vermute, du bist auch bei euch mit Konterfei nochmal drauf auf der Seite. Und dann sage ich einfach mal ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, lieber Stefan, für das Interview.